Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Unser Olympianachtwächter bringt euch wieder auf den Stand jetzt in Sachen Tokio 2021.
Armschmerzen? Egal, ich wollte diese Medaille, sagte Judoka Anna-Maria Wagner im Interview.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ein Kommentar zum Umgang des DOSB mit der Mostar-Affäre.
Gibt's wieder einen Crash zwischen Hamilton und Verstappen? Die Starting Grid Crew tippt den Ungarn-Grand Prix.
Das sind die Themen, die am heutigen Freitag, Stand jetzt um 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Es gibt natürlich auch noch Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages der Sportgeschichte.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir mit Hilfe unseres Partners, dem Sportinformationsdienst SID, wirklich eine Menge zusammengetragen. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Und wir machen keine große Vorrede, wie in den letzten Tagen auch. Unser Olympianachtwächter hat das Wort. Der hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen und versorgt euch jetzt natürlich mit allem Wichtigen aus Tokio.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Am heutigen Freitag beginnen in Tokio die Leichtathletik-Wettbewerbe. Leichtathletik, die Ankersportart der zweiten Woche der Olympischen Spiele. Ich habe dazu auch einige kleinere Nachrichten, aber zusätzlich habe ich noch Schwimmen, Hockey und Rudern für euch. Denn im Rudern gab es die nächste Medaille für den DOSB. Der Deutschlandachter hat das große Ziel bei den Olympischen Spielen verpasst und Silber in Tokio geholt. Das deutsche Paradeboot musste sich dort im Finale auf dem Sea Forest Waterway Neuseeland geschlagen geben, sicherte sich dem deutschen Ruderverband aber damit zum Abschluss der Wettkämpfe noch die zweite Medaille in Japan. Bronze ging an Großbritannien. Einen Tag nach dem überraschenden Aus im Halbfinale hat sich Ruderweltmeister Oliver Zeitler mit einem Sieg aus Tokio verabschiedet. Der 25-Jährige gewann das B-Finale im Einer souverän und beendete die Olympischen Spiele dann damit auf dem 7. Platz. Aber er konnte trotzdem sich nicht darüber freuen, über diesen 7. Platz. Er sagte dann gestern diese Zusammenkunft von unglücklichen Umständen, nicht mehr in der Lage zu sein, dieses Rennen zu Ende zu fahren, in einem Stil, in dem ich es sonst hätte zu Ende fahren können, ist einfach niederschmetternd. Ich war heute ganz sicherlich nicht auf der Höhe. Es ist ein sehr, sehr schwacher Trost, das B-Finale zu gewinnen, sagte Zeitler im ZDF. Kommen wir zum Schwimmen, denn da haben wir einen Weltrekord erlebt. Bei ihrem Sieg über die 200 Meter Brust der Frauen hat die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker den dritten Schwimmweltrekord bei den Olympischen Spielen aufgestellt. In 2:18,95 blieb die Vize-Weltmeisterin 1600 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke der Dänin Rikke Møller-Petersen von 2013. Es war der erste Weltrekord in einem Einzelrennen im Tokyo Aquatic Center. Zuvor hatten China über 4x200 Meter Freistil und Australien über 4x100 Meter Freistil den in den Frauenstaffeln neue Bestmarken aufgestellt. Über die 200 Meter Rücken der Männer gewann Evgeny Rylov vor Ryan Murphy aus den USA und Luke Greenbank aus Großbritannien. Und Emma McCune ist die neue Olympiasiegerin über die 100 Meter Freistil der Frauen. Sie gewann für Siobhan Jorge aus Hongkong und Kate Campbell aus Australien. Kommen wir zum Hockey. Die deutschen Hockeyfrauen wollten es heute besser machen als ihre männlichen Kollegen und Südafrika besiegen. Deutschland ist bislang ohne Niederlage und macht einen richtig starken Eindruck. Und den bestätigten sie auch in diesem Spiel. Denn gegen die Südafrikanerinnen kam die Auswahl des DHB zu einem lockeren 4:1. Das Spiel hatte mit 30 Minuten Verspätung begonnen, weil ein heftiger Regenschauer über Tokio runtergekommen war. Das sieht man jetzt auch. Golf ist unterbrochen, auch andere Wettbewerbe sind im Moment unterbrochen. Es ist nicht so richtig gut, das Wetter draußen. Lisa Altenburg hatte durch einen trockenen Schuss die Führung in der zweiten Minute besorgt. Noch im ersten Viertel erhöhte dann Sonja Zimmermann nach Strafecke zum 2:0. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit konnte wiederum Lisa Altenburg auf 3:0 erhöhen. Auch in der zweiten Halbzeit sahen wir ein Spiel quasi auf ein Tor. Anne-Katharina Schröder erhöhte im letzten Viertel auf 4:0 gegen müder werdende Südafrikanerin, die dann nur noch Ergebniskosmetik betreiben konnten. Toni Marx sorgte dann für das 1:4. Morgen Abend, Tokio-Zeit, geht es für das vom Belgier Xavier Reckinger betreute Team im Spiel um den Gruppensieg gegen die Niederlande. Die haben bislang auch alle 4 Spiele gewonnen. So, und damit kommen wir zur Leichtathletik. Da gab es nämlich die ersten Vorkämpfe. Heute gibt es eine Entscheidung über 10.000 Meter der Männer. Das werden wir natürlich bei Flair der Ringe nachher besprechen. Dabei gab es einen Erfolg für den DLV über die 400 Meter Hürden. Oder sollen wir sagen, über die 400 Meter Warholm. Der Weltrekordler ist ja einer der größten Goldfavoriten in dieser Einzeldisziplin. Er hat auch seinen Vorlauf ganz, ganz locker gewonnen. Ein Seasonal Best von 49,19 gab es für Luke Campbell. Auch Joshua Abuako hat mit 49,50 eine Saisonbestzeit aufgestellt und Konstantin Preis in 49,73. Die drei haben sich alle für das Halbfinale in den 400 Meter Hürden qualifiziert. Schlechter lief es für Mateusz Przybylko im Hochsprung. Er sagt, das Sprunggefühl kommt endlich zurück, aber in Tokio konnte er es nur ansatzweise zeigen. 2,21 Meter haben für ihn nicht für den Einzug ins Finale gereicht. Zwei fünfte Plätze gab es im 800-Meter-Vorlauf für DLV-Athleten, aber leider nur einmal das kleine Q. Christina Hering ist mit 2:02:23 ausgeschieden. Katharina Trost zieht in 2:00:99 ins Olympia-Halbfinale ein. Daniel Jasinski und Clemens Prüfer haben es in das Finale des Diskuswurf geschafft. David Wrobel ist im Vorkampf ausgeschieden. Und in den 100-Meter-Frauen-Vorläufen hat Alexandra Burkhardt einen richtig starken Lauf gebracht. Sie gewann ihren Vorlauf und auch Tatjana Pinto hat sich für die nächste Runde für das Halbfinale qualifiziert. Das sind die ersten kleinen Nachrichten aus dem Leichtathletikstadion. Da werden wir natürlich in den nächsten 7 Tagen einen großen Fokus drauf haben. Auch bei Flair der Ringe. Was ist heute wieder so gegen 16.16 Uhr dann geben wird. Mit allem, was es heute dann auch noch in Tokio gegeben hat. Wir haben noch Tennis, wir haben noch Tischtennis, wir haben ganz, ganz viel andere Hockey. Der Herren werden wir nachher noch haben. Also eine ganze Menge an Nachrichten. Flair der Ringe jeden Tag. Unsere Tageszusammenfassung hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und mir und zu eben jedem Malte Asmus und Andreas Wurm gebe ich jetzt wieder zurück.
Interview.
Vor 48 Tagen war Anna-Maria Wagner erst Weltmeisterin im Judo geworden und dann hat sie diesem Titel jetzt noch Bronze bei den Olympischen Spielen in Tokio hinzugefügt. Sie besiegte gestern im kleinen Finale der Klasse bis 78 Kilogramm die ehemalige WM-Dritte Kalima Antomachi aus Kuba und im Interview mit DOSB und SID spricht Anna-Maria Wagner über ihren Erfolg. Eigentlich hatte sie sich ja Gold vorgenommen, jetzt ist es am Ende Bronze geworden. Wie ist vor diesem Hintergrund denn jetzt ihre Gefühlslage?
Überglücklich. Also ich glaube, am Ende des Tages ist man einfach froh über eine Medaille und da spielt dann die Farbe keine Rolle mehr.
Und wie viel Anspannung ist nach dem Sieg von Anna-Maria Wagner gewichen?
Ach, eine große Erleichterung, beziehungsweise es war ja einfach, die Freude hat überwiegt. Es war schon immer ein Kindheitstraum, überhaupt hierher zu kommen und dann am Ende des Tages mit einer Medaille hier zu stehen, ist einfach ja unbeschreiblich.
Im Halbfinale, da hatte sie sich noch am Arm verletzt. Wie konnte sie das denn vor dem Duell um Bronze ausblenden?
Ich glaube, für mich war es wichtig, dass ich wirklich diesen Fokus schaffe, jetzt nochmal diesen Arm auch auszublenden und einfach, ich wollte diese Medaille so sehr und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, die gibst du jetzt nicht mehr her. Sobald ich die Matte betrete, lege ich den Schalter um und dann ist alles egal. Voller Fokus, voller Kampf und ist mir Gott sei Dank sehr gut gelungen. Ich habe meinen Arm gar nicht gemerkt, ich bin auf die Matte. Als ich da noch geworfen habe, war natürlich umso schöner. Da wusste ich, okay, jetzt über die Zeit bringen ist einfacher, wie nochmal die Wertung zu holen. Und ja, es hat alles super geklappt.
Keine Ohrfeigen und Schütteln vom Bundestrainer als Motivation nötig?
Nein, muss ich nicht. Also er klopft mich auch immer vorher ab. Es aktiviert einfach und es hilft auch, aber nein.
Wie hart war denn für Sie die Vorbereitung auf die Spiele, auch vor dem Hintergrund der einjährigen Verschiebung?
Sie war sehr hart, also vor allem psychisch, glaube ich. Es war einfach ein Auf und Ab und natürlich erstmal die Absage war ein Rückschlag, aber im Endeffekt, glaube ich, hat mir dieses Jahr auch einfach gut getan. Ich war letztes Jahr bereit, habe mich qualifiziert, aber ich glaube, jetzt war ich bereit, wirklich eine Medaille zu holen. Also ich konnte nochmal an Baustellen arbeiten und habe das Jahr gut genützt und bin dann auch Weltmeisterin geworden, was super war. Und deshalb glaube ich, dass mir dieses Jahr ganz gut getan hat und dass ich ohne dieses Jahr vielleicht gar nicht hier oben stehen würde.
Und wie fällt Anna-Maria Wagners Bilanz der Spiele in Tokio allgemein aus?
Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe tatsächlich mit Schlimmerem gedacht oder gerechnet. Wir können uns relativ frei bewegen. Die Maske ist diesmal von zu Hause auch gewöhnt. Und ich finde, dass wir es im deutschen Haus eigentlich auch relativ cool gemacht haben. Man kommt trotzdem irgendwie ins Gespräch mit anderen Sportlern und ein bisschen kann man das Feeling auf jeden Fall mitnehmen. Und ich habe gesagt, ich bin einfach nur froh, dass die stattfinden, egal wie. Und ja, das ist eine Nebensache.
Judoka Anna-Maria Wagner nach dem Gewinn der Bronzemedaille gestern in Tokio. Eine der 3 Medaillen des Vortags, denen heute hoffentlich weitere folgen werden. Alles dazu hört ihr natürlich beim Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Anna-Maria Wagner, die war ein Highlight des gestrigen Tages und unsere Tops und Flops, die gibt's jetzt.
Top und Flop.
Top des Tages ist Sebastian Vettel, denn der hat am Rande des Großen Preis von Ungarn in der Formel 1 Farbe bekannt, im wahrsten Sinne, gegen die eingeschränkten Rechte für Homosexuelle im Land. Zum einen mit weißen Sneakern, mit Regenbogenmuster und dann auch noch mit scharfen Worten. Ich finde es peinlich für ein Land, das in der EU ist, solche Gesetze zu haben oder darüber abzustimmen. Recht hat er. Das dann auch noch in Ungarn direkt laut auszusprechen, finden wir richtig top. Das würden nicht viele Sportler so tun.
Und Flop des Tages ist, unter Druck zu stehen und dann mit dünner Personaldecke ins nächste wichtige Spiel zu starten. Das muss Werder Bremen. Für das Spiel der zweiten Liga am Wochenende gegen Düsseldorf fehlen 5 Profis definitiv und weitere 5 sind zumindest fraglich, darunter auch einige Leistungsträger. Und nach dem Remis gegen Hannover so den ersten Dreier einzufahren, das ist für Werder dann schon eine richtige Herkulesaufgabe.
Stand jetzt aktuell.
Der Deutsche Olympische Sportbund hat reagiert und den Sportdirektor des Bundesdeutscher Radfahrer Patrick Moster nach dem Rassismusvorfall von den Spielen abgezogen und zurück nach Deutschland geschickt. Ein richtiger Schritt, aber warum erst so spät und warum nur unter Druck? Malte kommentiert.
Nehmen wir das Positive mal zuerst. Dass Radsportdirektor Patrick Moster nach seinen rassistischen Entgleisungen nach Hause geschickt wurde, war die absolut richtige Entscheidung. Dass diese Entscheidung aber erst knappe 24 Stunden nach der Entgleisung verkündet wurde, viel zu spät. Und dass das IOC erst Druck auf die Verantwortlichen ausüben musste, ein absolutes Armutszeugnis für die Funktionäre des DOSB. Was ist denn das bitte für ein Krisenmanagement? DOSB und auch Bund Deutscher Radfahrer haben mit ihren Statements vor der Entscheidung ein unglaublich schlechtes, eher sogar ein peinliches Bild abgegeben. Hörmanns Begründung, man habe erst mit dem gebührenden zeitlichen und emotionalen Abstand eine Entscheidung treffen wollen, hinterlässt vor diesem Hintergrund noch mehr den Eindruck einer fadenscheinigen Ausrede. So erscheint es, dass erst das weltweite mediale Echo, der internationale Aufschrei und eben auch die Drohung des IOC, eine Disziplinarkommission mit dem Fall Moster zu beauftragen, überhaupt dafür gesorgt hätten, dass der DOSB endlich mit mehr reagiert als wachsweichen Verlautbarungen aller »Ja, war doof, aber er hat sich doch immerhin entschuldigt«. Denn was man klar benennen muss, das, was Moster gesagt hat, mag wie eine Entschuldigung geklungen haben, war aber im eigentlichen Sinne keine. Er hat sich für die verbalen Entgleisungen entschuldigt, aber zugleich klargestellt, dass er sich selbst im Grunde keiner Schuld bewusst sei oder die Schuld woanders sieht. Bei den Emotionen nämlich, der Hitze des Gefechts, der nervlichen Anspannung des Wettkampfs. Und wenn ein Funktionär, der sich herablassen und vor allem rassistisch Athleten anderer Nationen gegenüber äußert, mit so einer Non-Pology davonkommt, er nicht glaubhaft Einsicht zeigt, dann verlieren alle gut gemeinten Antirassismuskampagnen der Verbände komplett ihren Wert. Ich denke, die Entscheidung am heutigen Tag ist genauso klar, wichtig und richtig, wie sie es gestern Abend gewesen wäre. Das ist ein Zitat von DOSB-Präsident Hörmann. Aber er irrt. Der DOSB, der Bund Deutscher Radfahrer und auch Moster selbst hätten sofort klare Kante zeigen müssen. Denn durch ihr Spiel auf Zeit haben sie ihr durch den Vorfall ohnehin schon beschädigtes Image noch mehr ramponiert. Denn jetzt ist erst der Eindruck entstanden, als hätte man erstmal abgewartet, wie groß das negative Echo überhaupt werden würde und dann erst gehandelt. Dieser Schaden ist jetzt angerichtet. Wer zu spät kommt, dem bestraft eben das Leben. Nicht zu spät wäre es allerdings für eine persönliche Entschuldigung bei den Opfern der rassistischen Aussagen. Aber die ist Stand jetzt noch nicht erfolgt.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Heute in der Sportgeschichte.
An einem 30. Juli fanden in der Sportgeschichte 2 WM-Finals statt. 1930, das allererste der Geschichte, in Montevideo in Uruguay, zwischen Uruguay und Argentinien, das die Gastgeber gewannen. Und 1966, als in England ebenfalls die Gastgeber gewonnen haben, und zwar gegen Deutschland, mit tatkräftiger Unterstützung eines Linienrichters. Malte Blick auf beide Ereignisse in je 60 Sekunden mit einem kleinen Augenzwinkern zurück.
Die WM in 60 Sekunden.
1930.
Stellt euch vor, es ist WM, aber zumindest aus Europa will keiner hin. Klingt komisch, war aber 1930 so. Uruguay, zu weit weg und irgendwie auch viel zu exotisch.
Look at this country! You are gay.
3 Wochen mit dem Schiff über den Atlantik, das wollten dann nur die Franzosen, Belgier, Rumänen und Jugoslawen sich zumuten und die genossen 20 Tage ohne Training, aber voller Kreuzfahrtfeeling und bestem Essen.
Also heute haben wir als Appetit am Regatton Marinier, Porte von Kreu, Beluga Kaviar, Eier.
Vor allem Jugoslawiens Torwart Jaksic langte richtig zu und futterte sich 16 Kilo Übergewicht an. Sein Motto am Buffet:
Ich nehme alles.
Sportliches Schwergewicht der WM war Gastgeber Uruguay, die gewann nämlich am Ende den Titel. Der fleißigste WM-Teilnehmer dagegen kam aus Belgien und hieß Jean Langenu. Der war nicht nur der Schiedsrichter des WM-Finals, sondern er schrieb auch den Spielbericht für den Kicker. Und mit dem im Gepäck reiste er dann nach Hause, wo der Artikel 3 Wochen später im Magazin dann auch veröffentlicht wurde.
Die WM in 60 Sekunden. 1966.
Die WM in England hatte aus Sicht der Gastgeber 2 große Helden. Einen Hund mit exzellenter Spürnase und einen sowjetischen Linienrichter mit Tomaten auf den Augen.
Aber nicht doch.
2 Monate vor dem Turnierstart war plötzlich der WM-Pokal futsch, geklaut und spurlos verschwunden. Scotland Yard tappte im Dunkeln. So eine Blamage, das ganze Land inklusive der Queen schob Panik.
Ich mach mir in die Hosen.
Die Rettung nahte aber in Person von Pickles, einer bildschönen schwarz-weißen Promenadenmischung.
Na, du bist ja ein Feiner und hast eine schöne lange Zunge. Du gehörst in die Postzentrale zum Briefmarken anlecken.
Und was machen Hunde außer sich lecken noch? Richtig, und genau dabei fand Pickles in einem Londoner Gebüsch den WM-Pokal. Der Hund war ein Held, die WM gerettet und der Weg für England zum Titel eigentlich frei. Doch um Englands Treffsicherheit war es im Finale nicht so gut bestellt. Hörst Schuss, laut Endspielkommentator Rudi Michel.
Nicht im Tor, kein Tor.
Schiedsrichter Gottfried Dienst, ein typischer Schweizer, blieb jedoch neutral. Er wollte sich einfach nicht festlegen und verließ sich auf seinen Linienrichter.
Bakramov aus der UdSSR.
Und der war irgendwie von allen guten Geistern verlassen. In seinen Memoiren schrieb Bakramov später tatsächlich, er habe den Ball aus dem Netz zurückprallen sehen. Tja, entweder Visionen oder zu große Dollarzeichen in den Augen.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende steigt in Ungarn der nächste Formel 1 Grand Prix, der letzte vor der dann 4-wöchigen Sommerpause und nach dem geräuschvollen Crash beim letzten Rennen in England, da ist die Stimmung natürlich gereizt zwischen Verstappen und Hamilton. Hamilton hatte ja seinen Konkurrenten in der ersten Runde von der Strecke katapultiert, später selbst dann auch noch gewonnen und damit Verstappens Vorsprung in der WM auf 8 Punkte eingeschmolzen. Die Frage ist jetzt natürlich, schmilzt da in Ungarn weiter? Eine der Fragen, die die Crew von Starting Grid in dieser Woche natürlich in ihrer Vorschau klärt. Und natürlich tippen die Kollegen für Stand jetzt auch wieder. Die Crew von Starting Grid besteht in dieser Woche natürlich aus Moderator Kevin Scheuren, aus Motorsport-Total-Chefredakteur Christian Nimmervoll und zu den beiden hat sich noch Hörer Marius Jeanmaire gesellt. Kevin, worum drehen sich denn heute eure Tipps?
Wir tippen heute die ersten 3. Das Team Best of the Rest, schafft es Aston Martin in Q3 und ob sich Hamilton und Verstappen berühren, haben wir ja schon getippt. Ich sage ja, Marius sagt ja und Christian sagt da nein. Christian, fang du doch mal an zu tippen. Erste 3, Pole Position. Welches Team wird Best of the Rest und schafft es Aston Martin, ein Aston Martin in Q3?
Eins nach dem anderen. Also Aston Martin in Q3, einer schon. Einer kann ich mir vorstellen, das klappt. Pole Position, glaube ich, Max Verstappen. Ich glaube, er gewinnt auch das Rennen, einfach weil es eine Red Bull-Strecke ist. Ich glaube, er tut das vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Und eine Frage habe ich, glaube ich, jetzt vergessen.
Welches Team ist Best of the Rest?
Ah ja, Best of the Rest. Ferrari.
Okay, ich sage, Max Verstappen holt sich die Pole Position, wird aber nicht das Rennen gewinnen. Das wird Lewis Hamilton gewinnen vor Max Verstappen und Sergio Perez. Und Best of the Rest wird auch Ferrari, meiner Meinung nach. Und ein Aston Martin schafft es auch in Q3, sagt er auch ja. Marius, deine Tipps zum Abschluss, bitte.
Aston Martin schafft es ins Q3. Ferrari müsste ich konsequenterweise ja auch als Best of the Rest nehmen. Ich denke auch, eben nach dem Kracher zwischen Hamilton und Verstappen, den ich ja jetzt auch für dieses Wochenende vorausgesagt habe, gewinnt Bottas vor Perez und Leclerc. Also mal ein bisschen eine gewagte These hier.
Also würdest du sagen, die knallen so hart, dass sie beide ausscheiden?
Könnte sein, oder okay, einfach so weit zurückfallen, dass sie nicht mehr aufs Podium kommen.
Okay, auch spannend. Ich meine, würde mich auch tatsächlich für Valtteri Bottas freuen in dem Moment, genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Pole Position musst du noch?
Verstappen.
Verstappen, alles klar.
Soweit die Tipps der Starting Grid Crew. Aber dann können wir noch auf die nächste Ausgabe nächste Woche vorausblicken. Kevin, wer ist denn in der Sendung zu Gast?
Sascha Roos von Sky und Dave Gaming. Und Christian Nimmervoll hoffentlich auch. Also nächste Woche große Runde, spannende Runde. Wir schauen so ein bisschen auf die erste Saisonhälfte der Formel 1, auf den großen Preis von Ungarn. Das wird cool. Wir werden auf das Formel 1 Videospiel schauen. Also nächste Woche wird's bunt, nächste Woche wird's groß. Freue ich mich jetzt schon drauf.
Und das könnt ihr auch. Abonniert Starting Grid am besten mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr in Sachen Formel 1 immer up to date.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, heute steht natürlich wieder Olympia im Mittelpunkt des Interesses. Das verrät uns auch der Blick auf die Tagesvorschau des Sportinformationsdienstes SID. Da gibt's ein knappes Dutzend deutscher Athleten, die heute nach einer Medaille greifen. Aber nicht alle haben natürlich auch berechtigte Hoffnung. Zu den hoffnungsvollsten gehört auf jeden Fall Dmitri Ovtcharov. Der kämpft im Tischtennis gegen den Taiwanesen Lin Junliu um Tischtennis-Bronze. Und Hannes Aigner, der gehört im Kajak einer zu den Favoriten im Kanuslalom. Und dann gibt's ja auch noch ein vorentscheidendes Spiel. Djokovic gegen Zverev im Tennis. Boah.
Aua, aua. Oh. Ja, das hätten sich beide anders gewünscht und anders gedacht, aber Gott, ja? Willst du eine Medaille? Musst einen anderen schlagen. Ist halt so. Ja, die Handballer stehen gegen den EM-Dritten, gegen Norwegen unter mächtigem Druck, denn sie brauchen einen Sieg, um ein Endspiel in der letzten Partie gegen Brasilien zu verhindern. Und auch die Hockeymänner dürfen sich zum Abschluss der Vorrunde keine Pleite gegen die Niederlande leisten.
Und am Wochenende, da stehen dann noch zusätzlich diverse Testkicks der Fußball-Bundesligisten auf dem Programm. Unter anderem spielt ja auch Bayern München gegen Napoli. Und Julian Nagelsmann, der wartet immer noch auf den ersten Sieg mit dem FC Bayern. Allerdings auch darauf, dass er endlich mal tatsächlich eine Stammelf auf die Platte schicken kann, denn bisher waren das ja immer mehr so mehr Jugendauswahlen, B, C, D Mannschaften, also nicht das, was eigentlich den FC Bayern dann in der nächsten Saison ausmachen soll.
Na, also so wird eine sollte diese Mannschaft nie mehr zusammenspielen mit Namen, die wir alle noch niemals gehört haben. Also ich meine, es ist ja Jugend trainiert für Olympia, um mal beim Bild zu bleiben. Aber ich bin sehr gespannt, was da gegen Napoli rauskommen könnte. Also einen Sieg wird man ihm ja langsam mal wünschen. Aber ob Napoli da der richtige Gegner dazu ist, das werden wir sehen. Im Radsport wird die Klassiker San Sebastian am Samstag gefahren. Im Tennis enden die Turniere in Kitzbühel und Atlanta. Und die Formel 1 fährt das ganze Wochenende, wie ja bereits gehört, in Ungarn.
Und wir wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Guckt ordentlich Sport, gibt ja eine ganze Menge. Und verabschieden uns erstmal bis Montag. Bleibt uns treu, aber wir erlauben euch trotzdem auch mal bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland reinzuhören. Dort könnt ihr euch gerne immer aktuell informieren. Alle 15 Minuten gibt es da ja frische News. Und Sportradio Deutschland, das hört ihr über den Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir dann Montag wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes. Und da es ja insgesamt in der Welt des Sports so viel zu erhören gibt, hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren, rund um die Uhr, das ist unser Motto. Und dem werden wir auch durchaus gerecht. Bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und natürlich am Wochenende fleißig Flair der Ringe hören, 16.16 Uhr, jeden Tag, Samstag, Sonntag. Also immer wenn Olympia ist, wisst ihr ja, 16.16 Uhr auch unbedingt ins Flair der Ringe reinhören.
Ich mach nichts anderes, denn ja, ihr macht ja, ja mit so viel Herz und Herzblut, da brauchst du eigentlich gar nicht Olympia gucken. Ja? Hör einfach nur einen Podcast, einfach das hören. Reicht dann schon. Ja.
Schön ausschlafen und dann Podcast hören.
Schönes Wochenende.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.